Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Zuschauerinnen zwischen Schwerin, Flensburg und Osnabrück, liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zu unserem neuen Expertentalk. Krieg in Israel. Wird es jemals Frieden geben? Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober tobt im Nahen Osten ein neuer Krieg. Die Kritik am militärischen Vorgehen Israels wächst. Zu Recht. Wie lange wird dieser Krieg noch dauern und gibt es eine realistische Chance für eine Friedenslösung danach? Diese Fragen werden wir mit unseren renommierten Experten diskutieren. Herzlich willkommen, Nazim Mushabas. Er ist Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Herzlich willkommen.
Guten Abend, Dankeschön.
Professor Matthias Herdecken, er ist Direktor am Institut für Völkerrecht in Bonn und gilt als einer der renommiertesten Experten in diesem Rechtsgebiet. Und last but not least, Aria Schaltika. Er hat sich gerade entschuldigt, er ist gerade erst gelandet, es ist etwas dazwischen gekommen. Wenn ich die Nachrichten richtig verfolgt hatte, hat er heute auch noch den bayerischen Ministerpräsidenten Söder begleitet in der Nähe des Gazastreifens. Er schaltet sich aber im Laufe der nächsten 45 Minuten zu uns und wird dann auch Ihre Fragen beantworten. Davon haben wir zahlreiche bekommen im Vorfeld der Sendung. Und Sie haben wie immer auch während der Sendung die Möglichkeit, unterhalb des Livestreams Fragen und Anmerkungen zu machen. Ich gucke dazwischendurch immer drauf und versuche, Sie dann in das Gespräch zu integrieren. Herr Mushabas, wie haben Sie den 7. Oktober erlebt?
Ich war an dem Tag am Toten Meer und wollte mich erholen mit meiner Familie. Dann hörten wir diese Knallerei und kurz danach natürlich auch die Benachrichtigung haben wir erhalten, dass eben das und das passierte, was wir im Grunde alle bedauern und auch auf das Allerschärfste verurteilen. Dieser Angriff ist unbeschreiblich und gehört eigentlich nur verurteilt werden. Das tue ich persönlich und meine Gesellschaft genauso. Ich war an dem Tag so verplext, dass ich mit niemandem sprechen wollte, weil ich sofort mich und uns alle so weit entfernt gesehen haben von dem vermeintlichen Frieden, der vielleicht kommen könnte. Und darunter leiden wir alle. Alle, die letztendlich sich nach einem Frieden sehnsüchtig warten.
Mhm. Was ging dir durch den Kopf, als du dann die Bilder gesehen hast, wie in Teilen der palästinensischen Gesellschaft in der Westbank oder im Gazastreifen, aber auch auf der arabischen Straße bis hin zu Berlin, dass es Menschen gibt, die dieses Massaker gefeiert haben? Wie erklärst du dir das?
Also erstmal, solange ich in Jordanien war, habe ich solche Bilder nicht gesehen. Da muss man einmal nur Folgendes zur Erklärung wissen. Die Medien zeigen im Orient andere Bilder als das, was wir hier in Deutschland sehen. Das habe ich erst später hier analysiert und wahrgenommen. Ich bin aber allerdings vorgewarnt worden, in Deutschland werden die und die Bilder. Und da deshalb sorge ich dafür, dass ich persönlich nach Möglichkeit viele Sender und viele Länder mir angucke. Genau das Gleiche hat ja auch vor kurzem noch die Haaretz, die israelische Zeitung, beschrieben, dass eben in Israel von dem gesamten Krieg auch ihren Anteil gezeigt werden. Wir haben also drei Bereiche, die letzten Endes auch mit den Medien auch spielen oder operieren. Im Nachhinein, all das, was ich da gesehen habe, ist natürlich schändlich und das gehört im Grunde auch wirklich nicht dahin. Das war schlimm. Und die Szene jetzt auf den Straßen, vor allem im Orient, haben auch einen nachvollziehbaren Grund, den ich nicht teile. Also ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt analysiere und versuche, etwas zu beschreiben. Im Orient, in Palästina, aber auch in vielen arabischen Staaten, wird die Wahrnehmung genommen, Israel ist unbesiegbar. Israel konnte innerhalb von 6 Tagen zum Beispiel 3 Länder besiegen. Und seit der Gründung des Staates Israel und mit der Vertreibung der Palästinenser und Palästinenser gab es immer jetzt in ihren Augen eine Demütigung. Die eigene Sache ist nicht weiter verfolgt worden, sondern die fühlen sich verraten von der westlichen Welt. Und jetzt auf einmal kommt eine Gruppe, eine Terrorgruppe, veranstaltet eben dies, was wir alle kennen. Und die sagen jetzt im Nachhinein, das ist der Preis dafür, was wir die ganzen Jahre erlitten haben. Das ist die Erklärung dafür, die teile ich nicht mit. Wir von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, die beteiligen uns an keinen Demonstrationen und wir rufen auch nicht zu den gleichen auch auf, weil wir mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Wir wollen aber auch nicht von Rechtsextremisten Deutschen oder von Hamasisten oder Islamisten begleitet werden. Das ist nicht unsere Vorgehensweise. Und die Mehrheit der Palästinenserinnen und Palästinenser, die in Deutschland leben, die gehen nicht auf die Straßen und feiern, sondern die trauern zu Hause unter sich, weil sie im Augenblick keinen Raum dafür finden.
Die Trauer ist, glaube ich, auch sehr groß, weil die Bilder, die man jetzt aus Gaza sieht, ich war selber in Stredorod und habe die Bombardements gesehen, die riesigen Rauchwolken. Weltweit gibt es auch zunehmend Protest gegen den militärischen Einsatz. Wie nimmst du das wahr?
Ich nehme das wahr, und zwar, wenn ich mir erstmal die Aussage des israelischen Staatspräsidenten mir angucke. Zu Beginn des Krieges hat er das gesamte palästinensische Volk für die Taten der Hamas verantwortlich gemacht. Das gesamte Volk. Und Netanyahu hat seine Rede eröffnet mit einem alttestamentarischen Spruch aus dem 5. Buch Mose, wo es heißt, erinnere dich an Malakita. Mehr hat er nicht gesagt. Aber jeder Jude, jeder Theologe müsste die Fortsetzung dieses Spruches kennen. Denn die Malakiter galten als die Urfeinde der Israeliten. Und da heißt es genau folgend: Tötet sie, tötet ihre Männer, ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Säuglinge, ihr Rind und Schaf. Und dann heißt es weiter: Rottet sie aus. Das hat er nicht gesagt. Und in diesem Kontext verstehe ich jetzt mittlerweile den Angriff, der als Selbstverteidigung Israels gelten sollte und der Hamas zur Zerstörung dienen sollte, mittlerweile als eine Ausdehnung, wo eben das gesamte Volk oder die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen jetzt darunter leidet. Wenn das so als testamentarisch verstanden wird, dann ist es mehr als Racheakt zu verstehen, denn Joe Biden hat genau diesen Kern getroffen und hat Netanyahu auch davor gewarnt, keine Schnellschüsse in Rache umzuwandeln, und hat dann selber gesagt, das haben wir in Amerika nach dem 9/11 auch getan, und dann hat er gewarnt davor. Deshalb sehe ich das Gesamte jetzt mittlerweile als eine Verfolgung der Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen. Und ich füge hinzu, Netanyahu und seine Regierung und seine Armee, vielleicht hört Herr Sharutz Shadika dazu, werden es alle nicht schaffen, die Ideologie der Hamas zu zerbomben. Deshalb leidet die gesamte Bevölkerung darunter. Und das ist eben eine enorme Entwicklung, die ich nicht teile. Es muss aufhören.
Herr Professor Herdecken, hat Israel, das fragen sich auch viele Leserinnen und Leser, überhaupt das Recht dazu, so zurückzuschlagen? Wie sehen Sie das als Völkerrechtler?
Ja, guten Abend, Herr Klaassen. Wenn wir über das Völkerrecht sprechen, müssen wir uns zunächst einmal vergegenwärtigen, dass es einen bescheidenen Ansatz hat. Es will nicht historische Gerechtigkeit wiederherstellen. Es kann nicht einmal für die Erträglichkeit des Krieges sorgen. Es kann Regeln aufstellen, wann ein angegriffener Staat und wie lange und in welchem Umfang er militärisch Gewalt zur Selbstverteidigung ausüben darf und welche Grenzen militärische Operationen im Dienste eines humanitären Minimums haben müssen. Das ist der Ansatz des Völkerrechts. Und das Völkerrecht geht hier davon aus, dass wir hier einen bewaffneten Angriff haben, in besonders barbarischer Art und Weise, darüber sind wir uns einig, der ein Recht auf Selbstverteidigung des angegriffenen Staates auslöst, ganz gleich, ob das nun von einem Staat ausgeht oder von einem nichtstaatlichen Regime wie jetzt. Und dieses Selbstverteidigungsrecht dauert so lange, und das ist eine große Frage, die uns alle umtreibt, solange die Bedrohung, die Angriffsabsicht weiterhin aktuell ist und auch das Aggressionspotenzial weiter besteht. Das ist zunächst mal die Frage, wann und wie lange darf ein Staat militärische Gewalt ausüben? Was uns jetzt in ganz besonderer Weise beschäftigt, umtreibt und auch natürlich alle emotional beschäftigt, ist die Frage, in welcher Art und Weise darf der Krieg geführt werden? Auch hier darf ich noch einmal daran erinnern, dass es nicht darum geht, dass das Völkerrecht als Rechtsordnung aus dem Krieg etwas Menschliches macht. Das kann es nicht, sondern es kann nur ein international anerkanntes Minimum verorten, in dessen Zentrum dann bei der Art und Weise der Kriegsführung die möglichste Schonung der Zivilbevölkerung und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stehen.
Ja, und das ist halt der Punkt. Besteht diese Verhältnismäßigkeit, Herr Professor Herdecken? Die Israelis haben ja beispielsweise die Zivilbevölkerung aufgerufen gehabt, den Norden des Gazastreifens zu evakuieren. Da sind ja auch viele Menschen dann in den Süden geflohen. Es gibt zahlreiche weitere Maßnahmen von Seiten der israelischen Armee, die darauf abzielen, möglichst wenig Zivilisten zu treffen. Das ist ja genau das Entgegengesetzte, was die Hamas am 7. Oktober verfügte. Sie wollte ja möglichst viele Zivilisten töten. Reicht das aber aus, dieses Vorgehen zu rechtfertigen?
Was Sie hier gerade geschildert haben, Herr Glasen, zeigt, dass wir hier vor einer historisch fast einmalig schwierigen Situation stehen, weil ja eine der beiden Konfliktparteien aus einem äußerst dicht besiedelten Gebiet heraus agiert. Einmal das Grundprinzip des Kriegsvölkerrechts oder des humanitären Völkerrechts, wie wir heute sagen, verletzt, nämlich niemals Zivilbevölkerung direkt anzugreifen. Hier ist der Angriff auf Zivilpersonen gewissermaßen Leitmotiv gewesen der ganzen Operation von Hamas. Und sie setzt auch die Opfer unter der eigenen Bevölkerung zielgerichtet als Mittel der Kriegsführung ein, wohl auch, um eben auch diese Bilder des ungeheuren Leidens zu schaffen. Ich kehre jetzt aber mal zurück zu den Obliegenheiten, Aufgaben und Verantwortlichkeit auf israelischer Seite. Dass Israel zwischen militärischen Zielen und der Zielbevölkerung bei Angriffszielen unterscheidet, glaube ich, ist anerkannt. Was umstritten ist, ist die Frage, ob der Einsatz militärischer Gewalt noch im Verhältnis oder schon außer Verhältnis zu dem militärischen Ziel, zu dem militärischen Vorteil steht. Und warum streiten wir darüber so? Weil das ein relativ unbestimmter Maßstab ist. Und deswegen ziehen wir uns im Völkerrecht auf die Perspektive eines verantwortlichen, vernünftigen Kommandeurs zurück, der diese Abwägung trifft und der dabei nicht nur den militärischen Vorteil im Blick hat, sondern auch ein menschliches, ein humanitäres Bewusstsein hat und aus diesem Bewusstsein heraus eine Abwägung trifft. Aber weil wir hier in einem dicht besiedelten Gebiet sind, ist es so ungeheuer schwer, zu sagen, wann die Grenzen der Verhältnismäßigkeit erreicht sind und wann noch nicht. Wir dürfen niemals im Krieg ein Krankenhaus angreifen, eine Kirche, eine Moschee, einen Kindergarten, eine Schule. Wenn aber darunter ganz bewusst eine Kommandozentrale, ein Waffenlager eingerichtet wird, ist das natürlich ein legitimes Ziel, Kriegsziel. Und dann kommt es zu diesen sogenannten Kollateralschäden unter der Zivilbevölkerung, die unerwünscht sind, die nicht beabsichtigt sind auf israelischer Seite, die aber trotzdem in großer Zahl eintreten. Was kann man nun tun, um in diesem besiedelten Gebiet die Zahl der zivilen Opfer möglichst gering zu halten? Und das ist auch außerordentlich schwierig, weil ja geringe Ausweichmöglichkeiten bestehen. Man kann vom Norden in den Süden, vom Süden in den Norden gehen, aber damit ist im Grunde das Areal für Verschiebungen schon ausgeschöpft. Israel hat hier versucht, durch rechtzeitige Warnungen oder die Zahl der Zivilopfer zu minimieren. Das hat ja zu diesen Massenbewegungen geführt, hat auch dazu geführt, dass am Ende die Bevölkerung natürlich auch nicht mehr weiß, wo sie weiterhin gehen soll. Aber das ist eben sozusagen auch die Unentrinnbarkeit gewissermaßen, in der sich dieser ganze Konflikt befindet. Man kann über vieles streiten, Israel vorzuhalten, dass es hier bewusst eine Massenvertreibung vornimmt oder gar eine ethnische Säuberung. Das halte ich allerdings völlig aus der Luft gegriffen und für eine geradezu abenteuerliche Behauptung. Im Einzelnen wird man immer streiten können, ob der Maßstab dieses vernünftigen, verantwortungsvollen und auch humanitär eingestellten Kommandeurs eingehalten ist.
Im Gazastreifen lebten bis zum 7. Oktober rund 2 Millionen Menschen. Wie stark ist die Bevölkerung eigentlich verzahnt mit der Hamas? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich gehe darauf ein, Herr Professor Herdinger, vielen Dank für die Erklärung. Ich bin kein Völkerrechtler, aber Israel hat früher auch oft das Völkerrecht gebrochen. Mit der Besatzung, mit der einseitigen Annektierung, mit der Einsiedlung von Siedlern, mit der Evakuierung von Menschen, Deportierung, das ist alles Völkerrechtsbruch. Ich will aber jetzt auf dieses Thema, was jetzt eben angesprochen worden ist, während wir hier uns unterhalten, sterben Menschen. Und letzten Endes ist es den Menschen und mir nicht egal. Sie sterben, weil es Krieg ist. Und jetzt zu begründen, ob das rechtens war oder nicht rechtens, ist für mich als Zuschauer, als einer, der nicht bei dem Völkerrecht jetzt ausgehen will, im Grunde zweitrangig. Der Krieg muss beendet werden. Und jetzt zu der Frage, Herr Klaassen. Erstaunlicherweise hat es eine Studie von einer amerikanischen Wissenschaftlerin genau einen Tag vor dem Angriff der Hamas, so stand das in der Zeit, die vorher schon eine Erhebung in der Bevölkerung durchgeführt hatte. Und sie kommt zu dem Ergebnis, das kann man nachlesen, dass die überwiegende Mehrheit der Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen die Hamas nicht unterstützen. Sie sind Opfer dieser Regierung und litten und leiden darunter. Jetzt mit der zunehmenden Zerstörung, mit dem Tod von Menschen, von Zivilisten, von Kindern, mit der Zerstörung, die wir im Grunde erleben, glaube ich kaum, dass die Zustimmung für diese Hamas-Organisation oder Partei oder Militäreinheiten gestiegen sein sollte. Davon gehe ich überhaupt nicht aus.
Das ist ganz interessant. Heute ist noch eine Umfrage veröffentlicht worden. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ungefähr 40-50% im Gazastreifen würden noch zu Hamas halten. Und im Westjordanland gehen die Unterstützerzahlen hoch für die Hamas.
Das ist in der Tat so. Also Abnahme im Gazastreifen, aber Zunahme zugunsten von Hamas in der Westbank. Ja. Das ist damit begründet, weil eben die palästinensische Autonomie so schwach war, oder geworden ist im Laufe der Zeit. Sogar die Jugendlichen, die nehmen jetzt ihre, ja, sag mal, ihre Sachen selbst in die Hand und versuchen sowohl gegen die palästinensische Autonomie als gegen die Siedlergewalt im eigenen Bereich vorzugehen. Sie werden, also diese Jugendlichen werden von der palästinensischen Autonomie verfolgt, aber auch von der israelischen Armee, und das ist schon lange vor dem 7. Oktober. Und die Schwäche der palästinensischen Autonomie ist einfach ein Programm gewesen von Netanyahu. Netanyahu hat ab 2019 und davor zum Beispiel die Zwei-Staaten-Lösung nie gewollt. Und er hat selber gesagt, wer die Zwei-Staaten-Lösung verhindern will, der soll die Hamas stärken und fördern, um die palästinensische Autonomie zu schwächen, weil er dann später sagen konnte, guckt mal da, ich habe keinen Gesprächspartner, mit dem ich verhandeln will. Er ließ Katar bewusst die Hamas unterstützen, finanziell und ideell und so weiter. Und diese Situation müssen wir noch berücksichtigen. Ich will keine Fortsetzung des Krieges. Um das zu verhindern, dass sowas passiert, müssen wir diese als Hinweis bekommen, dass das gestoppt werden soll, aber dass das nicht weiter verfolgt wird.
Aber Herr Musharraf, was ist denn die Alternative für Israel? Sollen die weiter zulassen, dass Hamas-Kämpfer tausende Menschen massakriert und entführt und vergewaltigt und abschlachtet?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir sprachen über das Selbstverteidigungsrecht. Das ist in Ordnung. Aber jetzt kommt dieses, was man hier in Deutschland nicht hört, dieses Aber. Ich sage es aber trotzdem. Der Hintergrund dieser Eskalation lag lange zurück, als es noch keine Hamas gegeben hatte. Die Hamas ist erst mit Rabin entstanden. Als es keine Hamas gegeben hatte, hat Israel auch die Zwei-Staaten-Lösung nicht gewollt und haben nichts unternommen, um die Verträge und die Abkommen zu implementieren oder umzusetzen, dann hätten wir schon längst einen Frieden gehabt. Ich sage das in dieser Deutlichkeit.
Herr Professor Herdecken, Sie als Völkerrechtler haben das ja auch in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten ja auch intensiv verfolgt, den Konfliktherd. Dieser Vorwurf wird ja von beiden Seiten auch immer wieder erhoben, dass beide Seiten letztlich nicht gewillt sind, wirklich an einer Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten. Kann uns da das Völkerrecht vielleicht auch Hinweise geben, wie man da vorankommt?
Ich denke schon, wenn wir einmal uns vergegenwärtigen. Palästina ist ja ein Gebilde auf dem Weg zu einem Staat. Viele Staaten anerkennen es bereits als einen Staat. Die UN-Generalversammlung sagt, es ist ein Beobachterstaat. Und die Zwei-Staaten-Lösung ist ja aus westlicher Sicht, das gilt für die Europäer ebenso wie die USA, das, was wir anstreben. Und ich denke, wenn wir eine Entwicklung haben, wo Palästina wieder gewissermaßen die Regierung auch im Gazastreifen stellt, das war ja gewissermaßen ein Staat im Staat oder ein Sonderregime in Palästina, dann sind wir hier einen großen Schritt weitergekommen. Den werden wir mit Sicherheit nicht allein zwischen Palästina und Israel gehen können, sondern brauchen wir in der Tat auch eine breite internationale Unterstützung. Aber wenn dieses Regime zu Ende kommen sein sollte, und Herr Musharraf sagt ja selbst, und ich stimme ihm zu, dass sich viele Menschen im Gazastreifen selbst auch als doppelte Opfer empfinden. Sie sind Opfer der Hamas, und sie sind natürlich auch Opfer des Krieges, der jetzt in Gaza geführt wird. Wenn diese Situation zu Ende kommen sollte und die unmittelbare militärische, physische Bedrohung für Israel geschwunden ist, dann muss es in der Tat daran gehen, auch die anderen Baustellen aufzuräumen. Dazu gehören die Siedlungen im Westjordanrand, von denen wir klare Aussagen auch des Internationalen Gerichtshofs haben, dass sie völkerrechtswidrig sind. Das ist auch weitgehend die westliche Auffassung, wenn ich das so sagen darf. Wir müssen auch zu einer weiteren Befriedung kommen, dass auch Übergriffe aus den Siedlungen auf Palästinenser ein Ende finden. Und mein Eindruck ist, dass Israel auch hier ein Haus mit manchen Wohnungen ist und dass letztlich doch ein starker Wille bestünde, wenn es unter den Bedingungen einer dauerhaften Befriedung möglich ist, den Weg dieser Zwei-Staaten-Lösung zu gehen. Ich glaube, dass das im Grunde auch dem Wunsch und dem Willen der großen Bevölkerungsmehrheit in Israel entspricht, denn sie gewinnt ja nichts damit, dass dieses Besatzungsregime perpetuiert wird mit all den Konflikten, die sich daran knüpfen. Unter der Besatzung leiden ja beide Seiten. Es leidet natürlich Palästina, aber es leidet auch Israel gewissermaßen auch an sich selber, von seinem Selbstverständnis, weil Israel natürlich mit allen Problemen, die wir haben, letztlich doch ein demokratischer Rechtsstaat ist. Und ein solcher demokratischer Rechtsstaat muss an sich leiden, wenn er mit dieser Besatzungssituation konfrontiert ist und sei es auch, dass er selbst die Besatzungsmacht ist.
Die Zwei-Staaten-Lösung wird ja auch seit vielen, vielen Jahren versucht zu implementieren. Gazastreifen, 2005 haben die Israelis ihn geräumt, faktisch. Und in den darauffolgenden Jahren quasi Juden reingemacht, wie die israelische Regierung es selber gesagt hat, weil kein Jude lebt mehr in Gaza City seit vielen, vielen Jahren. Und die Frage, die sich auch viele Leser gestellt haben, ist, Herr Mushabash, warum reichen die Palästinenser im Gazastreifen nicht wirklich den Israelis auch die Hand zum Frieden? Und stattdessen herrscht die Hamas dort, fast wie in einer Diktatur. Sie wurden ja auch einmal gewählt und seitdem sind sie an der Macht und haben die Fatah auch noch hinausgeworfen.
Das hat ja nicht die Zivilbevölkerung gemacht. Das hat die Hamas, die die Macht an sich gerissen hatte. Nach einer Wahl 2006, da muss man ein bisschen vielleicht die Geschichte mal zurück bemühen. 2006 hat die Hamas gewonnen. Nach einer Wahl, die von der Europäischen Union, von der Weltgemeinschaft als fair und in Ordnung befunden haben, nur das Ergebnis passte nicht. Das Ergebnis war die Hamas und keiner wollte mit der Hamas zu tun haben und deshalb gab es eben diese Spaltung zwischen den beiden Teilen Palästina, sage ich jetzt, in der Westbank und in Gazastreifen. Das hat die Bevölkerung aber nicht selber gewollt, sondern das waren eben die Extremisten, die eben die Bevölkerung unterdrückt hatten. Im Übrigen, Herr Sharon hat auch dafür gesorgt, dass die israelischen Siedlungen...
Der israelische Präsident, ne? Ich wollte das nur hinzufügen.
Der war damals israelischer Ministerpräsident. Der hat die Siedlung geräumt, natürlich zur Verärgerung der jüdischen Siedlungen im Gazastreifen. Hintergrund war, dass eben die Bevölkerungsmasse im Gazastreifen zu dicht war. Das ist einmal begründet. Das zweite ist, im selben Atemzug hat er für sie auch andere Siedlungen in der Westbank, Samaria und Judäa, wie sie auch sagen, eröffnet. Und von da aus ging die Besiedlung weiter. Das war also nicht ein Friedensangebot an die Palästinenser, sondern eher eine strategische Überlegung politischer Art. 1998 habe ich mit einer niedersächsischen Abgeordnetendelegation den Chefterroristen der Palästinenser, nämlich Arafat, besucht. Als er Richtung Frieden war. Und bei dem Besuch sagte er nach einer Frage, was können wir für Sie tun, Herr Präsident, sagte er, sorgen Sie dafür, dass die Europäische Union und Deutschland dafür sorgt, dass der Flughafen, der von Ihnen Mittel gebaut worden ist, eröffnet wird. Israel hat sich damals geweigert, den fertiggestellten Flughafen bedienen zu lassen. Ich wollte nur sagen, wir standen vor dem Frieden. Wir standen vor dem Frieden. Um 2000 herum, Die Menschen waren so euphorisch, da hätte man im Grunde was machen müssen. Die Weltgemeinschaft hat das aber nicht getan und hat eben das Palästina-Problem oder die Lösung des Problems liegen gelassen, vernachlässigt. Und deshalb wünsche ich mir im Grunde jetzt, obwohl der Anlass nicht traurig ist, dass das im Grunde in die Richtung geht, dass wir aus dieser Attacke der Hamas und aus der Reaktion der israelischen Armee lernen und uns entfernen von den kriegerischen Auseinandersetzungen. Das ist mein Wunsch und meine Vorstellung, dass wir daraus lernen.
Herr Professor Herdecken, wenn die Waffen in einigen Wochen aufhören zu schießen, was kann dann Israel in Gazastreifen machen? Was wäre völkerrechtlich da eigentlich vorgesehen?
Die Frage ist, wie sich Israel danach positioniert. Wir unterstellen jetzt mal, dass eine Befriedung stattgefunden hat, dass dieses Bedrohungspotenzial verschwunden ist. Dann haben wir zunächst mal eine neue Chance, weil Besetzung, Konfliktbereitschaft ja immer eng verknüpft ist mit dem Gefühl der Unsicherheit und der Bedrohung. Und ich denke, wenn dieses Gefühl der ständigen, aktuellen oder latenten Bedrohung im Hinblick auf den Gazastreifen gewichen sein sollte, haben wir hier möglicherweise ein neues Fenster, ein Window of Opportunity. Herr Buschabasch hatte ja gesagt, dass wir vor über 20 Jahren schon einmal relativ nahe daran waren. Und diese Gelegenheit, das ist die Verantwortlichkeit mehrerer Akteure, nicht ergriffen haben. Dann sehe ich die Chance, dass gewissermaßen der Gazastreifen als integraler Bestandteil von Palästina, er kehrt dann gewissermaßen wieder zurück in den palästinensischen Verband, ob das jetzt nur ein Staat ist oder ein Quasi-Staat oder ein Gebilde auf dem Weg zur Staatswerdung, ist jetzt nicht entscheidend. Und ich glaube, dass auch Palästina und die Regierung von Palästina da ein großes Interesse hat. Es gab ja schon mal große Pläne für eine wirtschaftliche Belebung des gesamten Gazastreifens, der geopolitisch eigentlich gar nicht schlecht gelegen ist, direkt an der Küste. Aber da wird es in der Tat auch viele externe Geldgeber geben müssen. Ich denke, die werden das aber auch gerne leisten, diese Hilfe, anstelle ständig immer wieder in neu zerstörte Infrastruktur investieren zu müssen. Die Europäische Union gibt ja sehr viel Geld. Sie alimentiert auch die Verwaltung in Ramallah. Und sehr oft wird eben auch im Gazastreifen werden Gelder gegeben für den Aufbau. Da kommt die Zerstörung, da kommt Wiederaufbau. Und ich glaube, angesichts dieser Perspektive werden wir die Bereitschaft vieler Staaten haben, hier zu investieren. Es wird auch an der Zeit sein, dass nicht nur der Westen, sondern auch die arabischen Staaten, die eigentlich sehr wenig für Palästina gemacht haben, hier einmal einspringen. Ich denke auch, dass hier die Bereitschaft vielleicht existiert. Wir haben allerdings auch aus völkerrechtlicher und aus geopolitischer Sicht noch ein großes Problem. Das sind Mächte, die überhaupt gar kein Interesse an einer dauerhaften Befriedung haben. Wie den Iran, der eben den Gazastreifen oder auch Hisbollah im Libanon gewissermaßen als verlängerten Arm betrachtet, um hier diesen Konflikt ständig am Laufen zu halten. Wenn wir also eine endgültige und nachhaltige Befriedung haben, werden wir auch den Iran in den Blick nehmen müssen.
Aria, du hast dich gerade zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Danke.
Kannst vielleicht ganz kurz, du bist überraschend auch nach Deutschland fliegen müssen. Ne? Es sind turbulente Zeiten. Vielleicht ganz kurz, Autor, Publizist, Reservist und am 7. Oktober gleich einberufen worden, richtig?
Richtig.
Wir sind gerade in der Debatte darüber, wie es weitergehen kann. Wie schätzt die israelische Armee ein, wie lange geht der Kampf im Gazastreifen, wie lange hält er noch an?
Also prinzipiell liegt der Ball im Feld der Hamas. Sie haben die Waffenruhe am 7. Oktober gebrochen mit ihrem Massaker vom 7. Oktober und sie haben die Waffenruhe ein erneutes Mal gebrochen am 1. Dezember, als sie keine weiteren Geiseln, Frauen und Kinder freilassen wollten. Also zweimal Feuerpause gebrochen und jetzt natürlich nach wie vor 135 Geiseln in ihren Händen im Gazastreifen. Wenn die Hamas diese Sache zu Ende bringen möchte, dann gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die sie machen müssen. Das eine ist, alle 135 Geiseln auf freien Fuß setzen und das zweite ist, sich ergeben. Und das kann passieren, wird aber nicht passieren. Wenn es passieren würde, wären wir morgen, übermorgen, wann immer das passieren sollte, schon in einer ganz anderen Situation vis-à-vis dem Gazastreifen. Weil sie das natürlich nicht machen werden, weil wir sie natürlich kennen, weil ihnen ihr Volk vollkommen egal ist und es ihnen um sich selber geht. Und das ist wirklich bitter, das ist die bittere Realität, werden sie ihren Märtyrertod suchen. Und das kann sich in dem Sinne natürlich hinziehen, weil Israel in dieser Situation sehr entschlossen ist, natürlich alles zu tun, um die Geiseln frei zu bekommen und die Hamas zu zerstören. Das heißt, dass eine ähnliche Situation wie vom 7. Oktober, wo das größte Massaker an dem jüdischen Volk und in Israel stattgefunden hat nach dem Holocaust, dass sowas nie wieder stattfinden wird aus dem Gazastreifen. Und wir natürlich auch hoffen, dass nach diesem Krieg auch die Palästinenser im Gazastreifen eine sicherere Zukunft haben werden, nicht unter radikal-islamistischer Diktatur, wo sie ja im Endeffekt auch gefangen gehalten werden, wie ein Großteil des iranischen Volkes im Iran. Das sind ja ähnliche Verhältnisse, wenn man unter einer Diktatur lebt. Und wir kennen das aus der Geschichte Deutschlands damals. Das sind Dinge, die müssen weg. Und wenn die weg sind, wird es ein besseres Morgen geben. Und ich hoffe, dass es ein besseres Morgen geben wird.
Wir haben ungefähr 40.000 bis 50.000 Hamas-Kämpfer, schätze ich ungefähr, Ayer. Ist das richtig?
Na, es ist, liegt immer sehr, kommt immer sehr darauf an, wen man alles zählt. Ja, ist es nur der bewaffnete Arm der Hamas oder ist es die Polizei der Hamas auch? Sind es auch die Administration? Sind es alle möglichen Ministerien? Zum Beispiel das Gesundheitsministerium der Hamas im Gazastreifen, zählt man das oder zählt man das nicht? Das sind alles Dinge, die sehr flüssig sind. Aber definitiv zwischen 40.000, 50.000, sagen wir mal, Mitglieder der Hamas in den verschiedensten Abteilungen sollte man rechnen. Dazu kommt aber auch der islamische Dschihad noch als zweitstärkste Organisation dazu, auch nochmal mit 20.000, 30.000. Da sind wir bei locker 80.000 Menschen, die direkt Mitglieder sind allein dieser zwei Terrororganisationen. Und wenn wir da noch deren ersten, zweiten familiären Kreis hinzuzählen, sind wir da schon bei 500, 600, 700.000 Menschen.
Und wie will man so einen Gegner militärisch besiegen oder vernichten?
Also wir bilden uns nicht ein, dass wir die Idee, die Ideologie und den Hass bekämpfen können. Leider, so wie damals Nazi-Deutschland oder der IS, gibt es immer noch Spinner auf der Welt, die Nazi-Kultur oder IS nach wie vor als etwas Tolles empfinden. Aber wir hoffen, dass wir einen Großteil der Terrorinfrastruktur der Hamas in den nächsten Tagen und Wochen zerstören werden. Terrorinfrastruktur heißt in erster Linie Raketenabschussrampen, Raketen und Waffenlager und natürlich die Tunnelinfrastruktur unter den Städten, unter den Gebieten im Gazastreifen. Das sind so die drei Punkte, die am kritischsten sind. Hinzu kommt natürlich die Führung der Hamas, insbesondere natürlich Yihya Sinwar und auch Mohammed Def. Das soll nicht heißen, dass jedes Hamas-Mitglied jetzt in die Knie gezwungen werden wird. Oder selbst die Zivilisten, die am 7. Oktober nach Israel eingeströmt sind, dass wir sie zur Rechnung ziehen werden. Das wird nicht passieren. Das ist eine bittere Realität, dass sehr viele Menschen mit ihrem Verbrechen davonkommen werden. Ich war erst heute früh mit dem Ministerpräsident Bayerns, Markus Söder, war ich in Kibbutz Nir Oz. Das liegt nicht weit weg von Khan Yunis, wo ein Kibbutz-Mitglied uns erzählt hat, wie dort sogar Frauen und Jugendliche ins Kibbutz kam und dort geplündert, gemordet, vergewaltigt und entführt haben. Und er betrachtet diese Zivilisten, die in der dritten Welle nach Israel gekommen sind, genauso als Terroristen wie die Hamas-Terroristen. Er macht da keine Unterschiede. Wir als Militär machen Unterschiede. Wir versuchen, soweit es geht, Zivilisten und Combatants, wie man so sagt, ja, die kämpfen, versuchen wir zu unterscheiden. Das Problem ist, dass natürlich diese Terroristen erstmal in Zivil unterwegs sind, teilweise mit Jeans und Badelatschen, dann natürlich aus ziviler Infrastruktur kämpfen, nur aus ziviler Infrastruktur, das heißt Wohnblöcke, Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, alles, was nur zivil ist, wird von ihnen missbraucht. Und zum Dritten natürlich versuchen sie alles, dass ihre eigenen Menschen ihnen als menschliche Schutzschilde dienen, haben sogar versucht, sie vom Evakuieren zu hindern. Und das ist eine Situation, wo das israelische Militär natürlich vor großen Aufgaben steht, dort alles zu setzen daran, dass die Menschen sich wegbewegen aus Kampfgebieten, um dann wirklich den Terroristen, soweit es geht, gegenüberzustehen. Und wir sehen in den letzten Tagen, dass gerade in Hamas-Hochburgen wie Sajaia oder Khan Yunis oder Zeytun in Gaza City oder auch ganz besonders Jabalia, das sind Orte, wo die Hamas eigentlich, man kann sagen, die Bewohner dieser Orte sind nur zu Besuch da, weil eigentlich sind diese Orte riesige Terror-Militär-Compounds, ja. Und wenn man da die Soldaten reinschickt, das sehen wir in den letzten Tagen, wo wir ins Herz dieser Orte reingegangen sind, da tragen wir sehr viele tote Israelis nach Hause. Und es finden täglich in Israel Begräbnisse statt von diesen Soldaten, weil dort natürlich die Hamas in all diesen Orten sehr tief in den zivilen Infrastrukturen infiltriert ist.
Der Krieg der Bilder tobt natürlich auch. Auch die Zahl der Opfer variieren natürlich extrem, je nach Standpunkt. Herr Musabasch, wie hoch schätzen Sie die Zahl der Toten? Was schätzen Sie?
Auf Palästinenser im Gazastreifen?
Ja.
Also die dürften jetzt ungefähr bei 19.000 liegen, aber ich bin ja kein Militärexperte und Herr Schalika, Sie mögen bitte mich verstehen, ich bin ein Friedensaktivist. Sie werden die Hamas nicht zerstören können und sie werden auch, wenn sie diese Schlacht gewonnen haben, nur Zerstörung und Elend in der Bevölkerung auch wiederfinden. Und wenn diese Schlacht gewonnen sein soll, dann möge man bitte daraus lernen, dass das nicht wiederholt wird. Und ich sage Ihnen meine Haltung. Das Ende der Besatzung ist der Schlüssel zum Frieden. Das Ende der Besatzung in der Westbank ist der Schlüssel zum Frieden. Und wenn das beendet worden ist, dann können wir Frieden haben, aber nicht von einer Schlacht in die Nähe. Das bringt uns wirklich nicht weiter. Ich bedauere sehr, dass so viele Toten da sind und Sie auch mit. Und bitte sorgen wir dafür alle, dass eben ein Frieden einmal geschaffen wird. Und das beginnt eben mit einem Waffenstillstand und Sofortaufnahme von Verhandlungen.
Michael, soll ich darauf noch mal eingehen?
Ja, gerne.
Ja, kurz, Herr Musharbash, Respekt für jeder seine Meinung in diesen Situationen und in der Region, wo wir uns alle natürlich auskennen. Was ich aus meiner Position sagen kann, auch als jemand, der natürlich diese Situation seit vielen Jahren beobachtet und sehr, sehr nah involviert ist, kann ich Folgendes sagen. Israel hat sich in den letzten 40 Jahren aus Gebieten immer wieder zurückgezogen. Einmal im Jahr 2000 aus dem Süden Libanons. Dann natürlich das beste Beispiel 2005 aus dem Gazastreifen. Wir haben den Libanon bis auf den letzten Juden geräumt. Und wir haben den Gazastreifen bis auf den letzten Juden geräumt. Jedes Vakuum, was wir hinterlassen haben, wurde gefüllt, nicht von friedlichen Oppositionspolitikern oder von Studentenorganisationen und auch nicht von Linksgrün, sondern ausschließlich von radikal-islamistischen Terrororganisationen unter dem Dachverband des Iran. Ob das die Hezbollah im Libanon ist oder die Hamas und Islamischer Dschihad im Gazastreifen. Wenn Israel das Westjordanland, Judäa, Samaria verlassen sollte, würde es nicht wie im Fall vom Gazastreifen 2 Jahre dauern, bis die Hamas die PLO vom Fenster schleudert, sondern es wäre eine Sache von 2 Tagen. Und nach 2 Tagen würde Jordanland bzw. Judäa Samaria, all die Städte, die jetzt unter der Verwaltung der palästinensischen Autonomiebehörde sind, die nur am Leben sind, weil Israel mit ihnen sich kooperiert, würden in all diesen Städten die palästinensischen Sicherheitsbehörden überrollt werden in 2 Tagen. Und Hamas und islamischer Dschihad würden genau dasselbe, absolut genau dasselbe aus dem Westjordanland machen, wie sie es im Gazastreifen gemacht haben. Und dann würden wir nur ein Stück weiterkommen in einer Situation, wo Israel noch schwieriger es haben würde in Zukunft, wenn ähnliche Situationen wie der 7. Oktober stattfinden, diesmal nicht nur aus Gaza oder aus dem Libanon, sondern auch 2 Meter gegenüber von Jerusalem und 10 Kilometer von Tel Aviv.
Herr Mushabbas, also, wie viele gemäßigte Kräfte gibt es denn auf Seiten der Palästinenser? Oder wie kann man die fördern, dass wir jetzt nach Ende des Krieges Partner für eine Friedenslösung haben oder für eine Stabilisierung erstmal? Gibt es dort Gruppierungen, die in der die darauf warten, die Macht zu übernehmen?
Es gibt viele Kräfte, die in der Lage sind, sofort auch die Geschicke in die Hand zu nehmen. Aber man gibt ihnen keine Chance, und zwar aus verschiedenen Begründungen. Ich sage mal Folgendes. Für den Frieden müssen wir einen Sprung machen. Und wenn es zu einer Verhandlung kommt, müssen Kompromisse geschlagen werden. Und Israel wird viel mehr Kompromisse machen müssen als die Palästinenser, die nichts mehr in der Hand haben. Das ist nun mal so. Wir haben einen sehr starken militärischen Partner, der alles im Grunde auch unter Schach hält. Und die Palästinenser sind in der misslichen Situation. Die Orientalen, Herr Shalika, und unsere Tradition lebt letzten Endes auch zum Teil von Symbolik. Es sitzt ein palästinensischer Häftling in israelischen Gefängnissen. Das ist der Marwan Barghouti. Der ist für die Palästinenser nichts anders als Mandela damals in Südafrika. Der sitzt so lange und der hat ein so hohes Ansehen in der Bevölkerung. Der könnte zum Beispiel die Person sein, die dafür sorgt, dass die Palästinenser ihm folgen, wenn natürlich alles andere vorher geregelt worden ist. Und dann kommen eben diejenigen an der neuen Generation, die das auch schaffen können. Ich räume weder Netanyahu noch Abbas eine Chance, dass sie sich beide drum kümmern um eine friedliche Lösung. Beide sind ungeeignet. Beide. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die in Frieden leben wollen und nicht immer das Szenario der Palästinenser in 2, 3 Tagen oder in 6, 7 Jahren kommt das Gleiche auch davor, wie wir das jetzt erlebt haben. Herr Shalika, wir müssen uns verabschieden. Die Menschen sind müde und die Mehrheit der Bevölkerung in Palästina, also jetzt in der Westbank, wenn ich der Palästina sage, meine ich die Westbank und Gaza, sind müde von Krieg, von Demütigung, von Verletzungen, von Okkupation. Sie müssen einmal zum Atmen kommen. Gönnen wir ihnen die Möglichkeit, dass sie ein paar Jahre erstmal zurückkommen und dass es eine Ruhe gibt. Ich bin hier in Deutschland in die SPD gegangen, als Willy Brandt zum Beispiel die Aussöhnungspolitik ausgerufen hatte. In einer Zeit nach Beendigung des Krieges. Er hätte diese Politik nicht 20 Jahre vorher machen können, im Zeit des Krieges. Wenn es während des Krieges eine Regelung gibt, dann gibt es nur ein Diktat des Siegers. Aber das soll nicht so sein. Ich möchte gerne auf Augenhöhe mit Ihnen verhandeln. Aber diese Möglichkeit und diese Chance habe ich noch nie gehabt als Palästinenser.
Ah, hier gibt's,
also
gibt's,
zum... Ja, nur ganz kurzer Gedanke. Natürlich, Netanyahu mit Mahmoud Abbas zu vergleichen, ist Äpfel mit Birnen vergleichen, weil Netanyahu wurde gewählt, Abu Mazen nicht. Abu Mazen ist seit 15 Jahren nicht gewählt. Und das zu vergleichen, einen Regierungschef eines demokratischen Staates mit einem Diktator, der nicht gewählt wurde in den letzten 15 Jahren, ist falsch. Das müssen wir einfach mal beim Namen nennen.
Er wollte aber mit Abbas nicht verhandeln, darum geht es. Ob er demokratisch oder indemokratisch
nein,
ist, habe ich nicht in Frage gestellt.
Moment.
Er will ja nicht mit Abbas verhandeln. Er will nicht.
Netanyahu ist seit einem Jahr an der Macht. Davor gab es Naftali Bennett und Yair Lapid. Auch die haben mit Mahmoud Abbas nicht, weil Mahmoud Abbas, noch einmal, Er ist nicht gewählt. Er ist ein Regierungschef, der nicht gewählt wurde. In dem Sinne hat er keine wirkliche Autorität. Das müssen wir ganz klar beim Namen nennen. Welcher Palästinenser würde in Zukunft einen Deal, den Mahmoud Abbas unterschreiben würde, würde das als etwas ansehen, das einen Stempel trägt, wenn der Mann nicht gewählt ist? Die meisten Palästinenser stehen nicht hinter Mahmoud Abbas.
Ich habe ihn ausgeschlossen, Herr Schalika. Ich habe ihn ausgeschlossen, bewusst. Und jetzt brauchen Sie das zu wiederholen.
Bedauerlich.
Ich habe ihn ausgeschlossen.
Aber
ich habe eine andere Persönlichkeit angeführt. Das ist der Barghouti, der im Gefängnis sitzt. Das wäre ein Symbol für eine friedliche Lösung. Das habe ich gesagt.
Ich gucke auf die Uhr.
Jetzt muss man natürlich...
21 haben oder 20
wir noch zwei Minuten?
Wir haben noch zwei Minuten.
Ja, gerne noch, weil ich später reingekommen bin, noch einen Gedanke schaut. Also man muss kurz auch mal verstehen, dass in Israel wurden am 7. Oktober 1200 Menschen ermordet. Kaltblütig. Frauen, alte Menschen, Kinder. Das sind 1200 Menschen auf eine Bevölkerung von 10 Millionen. In Deutschland würde das heißen, bei 83 Millionen wären das locker 10.000 Deutsche. 10.000 Deutsche, die an einem Tag ermordet wurden. Man muss hier verstehen, dass in der Psyche der Menschen in Israel jetzt gerade das Letzte, woran man jetzt gerade denkt, das Allerletzte, ist irgendeine Friedenslösung mit der Hamas oder dem islamischen Dschihad. Solange die im Gazastreifen und auch in Jenin und Nablus den Ton angeben, wird es keine friedliche Annäherung mehr geben. Das Einzige, was jetzt passieren muss, lieber Herr Mushawash, dass es in Zukunft besser wird, auch für die Palästinenser, ist, dass wir erst einmal die Nazis, die Hamas und den islamischen Dschihad, das sind Nazis. Ich habe heute im Kibbutz gesehen, wie sie Menschen in ihren eigenen Wohnungen verbrannt haben. Ich habe gesehen, wie sie Kinder zerstückelt haben. Ich habe gehört, wie sie Frauen vergewaltigt haben. Das sind Nazis. Wenn wir diese Nazis beseitigt haben, können wir wieder über Frieden reden.
Also zerstören Sie weiter und lassen zu, dass eben Menschen noch, unschuldige Menschen, getötet werden. Und jetzt nehme ich Ihr Wort mit dazu. Wenn Sie die Relation der Toten nehmen, dann rechnen Sie bitte die Relation von ungefähr 19.000 Zivilisten in dem Gazastreifen auf 2, auf 2.
Wer hat diese Zahl veröffentlicht?
Von der UNO.
Woher diese
von
Zahl?
Der UNO, die UNRWA, Sie nicht akzeptieren. Dann sehen Sie, wie viele Zahlen
UNRWA,
sind.
Moment.
Sagen Sie Ihre Zahl. Wie viele Palästinenser sind umgebracht worden, getötet? Sagen Sie bitte Ihre Zahl und rechnen Sie hoch auf die 2,3 Millionen. Dann ist es weit mehr als das, was Sie vorher gesagt haben. Sagen Sie Ihre Zahl.
Verzeihung. Im Gazastreifen, alles, was im Gazastreifen passiert, so ist das in einer Diktatur, passiert über eine Diktatur. Das heißt, jede Zahl, jede Statistik, jede Information, die im Gazastreifen veröffentlicht wird, egal ob übers Rote Kreuz oder über die UN oder übers Gesundheitsministerium,
alles kommt. Dann sagen Sie bitte Ihre Zahl. Wie viele sind getötet worden? Sagen Sie Ihre Zahl.
Darf ich bitte zu Ende reden?
Sagen Sie Ihre Zahl, das war alles.
Ich möchte gerne zu Ende reden und ich will erklären, bitte, dass im Gazastreifen eine Terrorbande regiert. Und diese Terrorbande hat Menschen kaltblütig ermordet an einem jüdischen Feiertag. Diese Menschen sind dieselben Menschen, die diese Statistiken in die verbreiten und behaupten, mal sind es 500 Tote beim Krankenhausangriff, mal sind es 800 Tote und am Ende war es eine palästinensische Rakete, die fehlgezündet wurde. Wir wissen, wie die Hamas funktioniert. Das ist alles Lug, Betrug und Propaganda, nichts anderes. Das ist der erste.
Okay.
Das zweite, was ich sagen möchte, was Sie machen, dass Sie relativieren, die jüdischen Menschen und die Beduinen und die Thailänder und die Philippinen, die am 7. Oktober ermordet wurden, mit vollem Willen ermordet wurden, in ihren eigenen Wohnungen verbrannt wurden, vergewaltigt wurden, misshandelt wurden und entführt wurden. Und das relativieren sie, indem sie sagen, dass Israel genau dasselbe jetzt macht, wenn wir Terroristen
bekämpfen. Das habe ich nicht
Terroristen,
getan.
Terroristen, die im Gazastreifen ihre eigenen Menschen als menschliche Schutzschilde benutzen. Wenn die Hamas auch nur 1% Interesse hätten an ihren eigenen Menschen, dann würden sie jetzt 135 Geiseln befreien. Jeder Tag, der vergeht, wo die Hamas diese Menschen gefangen hält, leidet das Volk auf beiden Seiten, Israelis und Palästinenser. Hamas ist das Problem. Wenn sie nicht bereit sind, das beim Namen zu nennen, und sie kommen mir mit irgendwelchen Hamas-Statistiken, dann habe ich mit ihnen nichts weiter zu diskutieren. Tut mir leid.
Dann sagen Sie bitte Ihre Zahl, das haben Sie nicht getan. Das Zweite ist, leider waren Sie zu Anfang nicht da. Ich habe genauso wie Sie die Hamas und ihre Aktionen auf das Allerschärfste verurteilt. Ich verteidige die ja gar nicht.
Sie relativieren. Sie sagen, die israelische Armee macht mehr oder weniger dasselbe.
Das ist ein Totschlagargument. Es tut mir leid, dass ich mit Ihnen diskutiert habe. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Herr Mossab, also,
ja, Michael.
Herr Professor Herdecken. Man merkt, wir sind im Krieg im Nahen Osten. Die Emotionen kann ich auf allen Seiten gut verstehen. Aber ich glaube, es ist viel unheimlich wichtig, gerade in diesen Zeiten miteinander zu sprechen, im Dialog zu bleiben, sich auszutauschen und zu gucken, wo sind die vernünftigen Leute auf allen Seiten, um doch noch möglicherweise in etlichen Jahren doch noch eine Friedenslösung hinzukriegen. Vielen, vielen Dank für alle drei, Herr Professor Herdecken, Herr Mosbara, Arie, für die engagierte Debatte. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie munter. Vielen, vielen Dank.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.